Der RTDE Podcast. Die Meinung. Die Münchner Sicherheitskonferenz hat gezeigt, wie uneins der Westen ist. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz treffen sich seit 1963 die Großen der Welt zu Beratungen. In diesem Jahr schickten die USA mit Marco Rubio einen Neokonservativen, dessen Ansatz sich von dem eines J.D. Vance aus dem MAGA-Lager und von Trump höchstpersönlich unterscheidet. Aber auch Merz und Macron stehen für unterschiedliche Lager. Eine Meinung von Pierre Levy. Sie ist ein Denkmal aus dem Kalten Krieg. Die Münchner Sicherheitskonferenz MSC bringt 48 Stunden lang die politische, strategische und militärische Elite des Westens und darüber hinaus zusammen. Seit 1963 kommen jedes Jahr zahlreiche Staats- und Regierungschefs, Minister, Diplomaten, hochrangige Offiziere, Geopolitologen und Journalisten in der bayerischen Landeshauptstadt zusammen. Die privatrechtliche Institution ist für die Geopolitik in etwa das, was Davos für die globalisierte Wirtschaft ist. Allerdings ist sie vielleicht weniger medienwirksam. Zumindest ursprünglich, denn die Münchner Konferenz hat zwei Wendepunkte erlebt, die allen in Erinnerung geblieben sind. Der erste geht auf das Jahr 2007 zurück. In diesem Jahr wird der russische Präsident eingeladen, vor den versammelten westlichen Eliten zu sprechen. Und er versetzte die Zuhörer buchstäblich in Staunen. Er prangerte die Osterweiterung der NATO an und erklärte unverblümt, dass sein Land den Gefahren, die dies seiner Meinung nach für Russland und für die Welt mit sich bringe, nicht gleichgültig gegenüberstehen könne. Kurz gesagt, er zielte direkt auf die Hegemoniebestrebungen seiner westlichen Partner ab. Niemand in München hatte eine solche Rede erwartet. Für viele Analysten geht der eigentliche Bruch zwischen Moskau und den westlichen Kanzleien auf dieses Ereignis zurück. Das zweite Erdbeben liegt erst ein Jahr zurück und es wurde weder von Russland noch von China ausgelöst, sondern kam aus dem Herzen des Imperiums selbst, in Form einer brutalen Rede des amerikanischen Vizepräsidenten. Im Februar 2025 also griff James David Vance die Europäische Union heftig an. Für ihn sei diese nicht durch Moskau oder Peking bedroht, sondern durch ihre eigenen Führer, denen er vorwarf, westliche Werte wie die absolute Meinungsfreiheit mit Füßen zu treten und die Stimme ihrer Völker zu missachten, sobald diese für Populisten stimmen. Er wies auf die Gefahr eines zivilisatorischen Niedergangs hin. Ein Jahr nach diesem Ereignis, das wie ein Erdbeben empfunden wurde, sollte die Konferenz 2026, die vom 13. bis 15. Februar stattfand, das Ausmaß der Kluft zeigen, die sich zwischen den beiden Seiten des Atlantiks aufgetan hat. Zumal es 2025 weitere Nachbeben in Form von Hieben durch Donald Trump gegeben hatte. So wurde der Empfang des ukrainischen Präsidenten im Weißen Haus zu einer regelrechten Demütigung für diesen, sehr zum Missfallen der europäischen Führer. Dann folgte die Ankündigung gigantischer Zölle gegen die EU, unter anderem die schließlich zu einem im Juli ausgehandelten Diktat über die aus dem alten Kontinent exportierten Produkte führte. Anschließend traf der amerikanische Präsident seinen russischen Amtskollegen in Alaska zu Gesprächen, die die Europäer als Verrat an der Ukraine und an sich selbst betrachteten. Schließlich versetzte die Ankündigung, dass Washington beabsichtige, Grönland, das heute unter dänischer Souveränität steht, zu annektieren, Brüssel und die EU-Führungskräfte endgültig in Aufruhr. Angesichts dieser als feindselig oder sogar provokativ empfundenen Haltung der USA fühlen sich die europäischen Führer von ihrem Vater oder großen Bruder, genauer gesagt von Uncle Sam, betrogen, dessen Vorrangstellung von seinen Vasallen stets akzeptiert oder sogar ausgebeten wurde, allerdings unter der Voraussetzung eines freundlicheren Tons und eines Anscheins von Respekt. Je nach Hauptstadt variieren die Reaktionen stark. Angefangen bei denen, deren Unterwerfung unter Washington unumkehrbar in ihren Genen verankert ist, bis hin zu den Befürwortern einer gewissen Distanzierung. Zwei Reden wurden mit besonderer Spannung erwartet, darunter die von Emmanuel Macron, dem führenden Vertreter der zweiten Kategorie. Der französische Präsident fühlte sich durch die neue Situation in seinen Lieblingsthemen bestätigt, die er seit 2017 immer wieder predigt. Er forderte seine Amtskollegen daher erneut auf, die europäische Souveränität, ein Oxymoron, da es kein europäisches Volk gibt, und die strategische Autonomie zu fördern. Er hielt eine lyrische Tirade, in der er dazu aufrief, stolz auf Europa zu sein. Zitat: Es ist schrecklich, nicht an uns selbst zu glauben. Zitat Ende. Und er geißelte Washington mit den Worten, Zitat: Alle sollten sich von uns inspirieren lassen, anstatt uns ständig zu kritisieren und zu versuchen, uns zu spalten. Zitat Ende. Der Herr im Élysée-Palast schärfte seinen Zuhörern ein, Zitat: Auch wenn es nicht in unserer DNA liegt, müssen wir alle Elemente einer geopolitischen, europäischen Macht in den Bereichen Verteidigung, Technologie und Risikominderung gegenüber allen Großmächten beschleunigen und umsetzen, um unabhängiger zu sein. Zitat Ende. Der Tonfall des deutschen Bundeskanzlers war ein anderer. Friedrich Merz, der im Februar 2025 noch nicht an der Macht war, hatte sich damals kurz für ein völlig unabhängiges Europa ausgesprochen. Ein Jahr später räumte er zwar ein, dass sich eine Kluft zwischen Europa und den Vereinigten Staaten aufgetan hat und betonte seine Ablehnung der Trumpschen Ideologie. Zitat: Der Kulturkampf der Magerbewegung in den USA ist nicht unserer. Die Freiheit des Wortes endet hier bei uns, wenn sich dieses Wort gegen Menschenwürde und Grundgesetz wendet. Zitat Ende. Er sprach sich auch gegen die Schließung der Grenzen aus und lobte den freien Handel. Letztendlich distanzierte er sich jedoch von Paris. Zitat: Es überzeugt mich nicht, wenn manchmal allzu reflexhaft danach gerufen wird, Europa solle die Vereinigten Staaten als Partner doch abschreiben. Das unterschätzt das Potenzial, das unsere Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten trotz aller Schwierigkeiten weiterhin hat. Zitat Ende. Für ihn ist die absolute Priorität, Europa innerhalb der NATO zu stärken, eine transatlantische Partnerschaft neu zu gründen, unabhängig von Meinungsverschiedenheiten, und zwar solange wir nicht in der Lage sind, unsere Sicherheit aus eigener Kraft zu gewährleisten. Und zwar, Zitat, solange wir nicht in der Lage sind, unsere Sicherheit aus eigener Kraft zu gewährleisten. Zitat Ende. In diesem Zusammenhang bestätigte er, dass Berlin Hunderte von Milliarden Euro in die deutsche Aufrüstung investieren wolle, um die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee des Kontinents zu machen, insbesondere durch die Einhaltung des Ziels, 5% des BIP für Verteidigung auszugeben. Dies bedeute Opfer nicht eines Tages, sondern jetzt. Zur großen Freude Washingtons und der großen deutschen Rüstungskonzerne, aber nicht von Emmanuel Macron, der sich unermüdlich für die Europäisierung der Rüstungsproduktion einsetzt, während sein deutscher Amtskollege vor allem für die Industrie seines Landes wirbt. Dieser Missklang reiht sich ein in die Reibungspunkte zwischen den beiden größten Mächten der EU: gemeinsames Kampfflugzeugprojekt, Gemeinschaftsanleihe, europäische Präferenz, Mercosur. Darüber hinaus gab der Kanzler bekannt, dass er vertrauliche Gespräche mit dem französischen Präsidenten über die europäische nukleare Abschreckung aufgenommen habe. Ein brisantes Thema, auf das der Élysée-Palast in einigen Wochen zurückkommen soll. Wie dem auch sei, Merz vertrat die Ansicht, dass im Zeitalter der Rivalität zwischen Großmächten selbst die Vereinigten Staaten nicht mächtig genug sein werden, um alleine vorzugehen. Und er bekräftigte, dass die NATO nach wie vor ein strategischer Trumpf für Europa und die Vereinigten Staaten sei. Fazit, Zitat: Lassen Sie uns also das transatlantische Vertrauen reparieren und gemeinsam wiederbeleben. Zitat Ende. Ehrlich gesagt sind die Diskussionen über die Stärkung der europäischen Säule der NATO seit 2 oder 3 Jahrzehnten die gleiche alte Leier. Neu ist, dass Washington dafür plädiert, dass die Europäer diesen Weg einschlagen, um sich besser auf Asien und insbesondere China konzentrieren zu können. Dies wurde vom Außenminister Marco Rubio bestätigt, der in diesem Jahr die Trump-Regierung vertrat. Diplomatischer als der Vizepräsident im letzten Jahr bemühte er sich um einen freundlichen Ton gegenüber Europa, dessen gemeinsame zivilisatorische Wurzeln mit den USA er lobte. Dies ging jedoch nicht ohne eine gewisse Arroganz gegenüber dem Rest der Welt einher. In Europa hat alles begonnen, wagte Rubio zu sagen, aber vielleicht bezog sich ja alles nur auf den Kalten Krieg. Eine Vermutung, die durch eine andere Passage seiner Rede bestätigt wurde, in der er erklärte, er wolle ein neues westliches Jahrhundert begründen. Allerdings unterschied sich seine Rede kaum von der Rede eines J.D. Vance und von dessen Forderung nach einer ideologischen Angleichung an den Trumpismus. Mit all den Umwälzungen, die dies für die neue Weltordnung mit sich bringt, wie sie die europäischen Organisatoren der Konferenz befürchten. Bezeichnenderweise hatten diese ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht, indem sie diese 62. Ausgabe der MSC mit »Eine Ordnung auf dem Weg der Zerstörung« betitelten und sie mit dem Bild eines Elefanten, dem Symbol der amerikanischen Republikanischen Partei, illustrierten, der sich wenig um die Schäden kümmert, die er hinterlässt. Betrachtet man das politische Gleichgewicht innerhalb der amerikanischen Macht, so zeichnen sich Vance und Rubio, die möglicherweise zukünftige rivalisierende Präsidentschaftskandidaten sind, zwar durch einen unterschiedlichen Tonfall aus, sie verfolgen jedoch denselben Ansatz, den man als ideologisch und kulturell bezeichnen könnte. Der Bewohner des Oval Office und sein Clan hingegen geben eher einem strategischen und geschäftsmäßigen Ansatz den Vorrang. Das beste Beispiel für diese Denkweise lieferte der Schwiegersohn des Präsidenten, als ein hochrangiger deutscher Diplomat 2017 die unerschütterliche Freundschaft zwischen den beiden Ländern lobte, soll Jared Kushner geantwortet haben, Zitat, »Wir sind Geschäftsleute. In der Geschäftswelt ist man heute Freund und morgen schon nicht mehr.« Zitat Ende. Ein Satz, der verdeutlicht, was die Eliten des alten Kontinents so sehr beunruhigt. Diese akzeptierten ihre Vasallenschaft im Austausch für ihren Platz in einem Bündnis, das die westliche Vorherrschaft in der Welt zum Ziel hatte. Aber die Welt hat sich verändert. Die amerikanischen Führer haben ihre Prioritäten geändert. Ihre europäischen Kollegen werden nun zum Waisenkind und diese, allen voran Frankreich und Deutschland, scheinen mehr denn je uneinig über die Rolle der EU zu sein.
Das war der RTDE-Podcast.